Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In diesem Superwahljahr ist die Sorge vor Wahlerfolgen für die AfD groß. Nicht nur die anderen Parteien und die linken Aktivisten und Bürger aus verschiedenen Lagern machen mobil gegen den Rechtsruck. Interessanterweise setzen auch Unternehmen und Konzerne Zeichen gegen die AfD. Sowohl Mitarbeiter als auch Kunden möchte man zu mehr Toleranz bewegen und möchte sie dazu auffordern, nicht die AfD zu wählen.
Diversität und Weltoffenheit wird bei diesen Kampagnen und einzelnen Statements von Unternehmen genauso groß geschrieben wie die Demokratie, die es zu bewahren gilt. Wir stellen uns heute folgende Fragen: Was hat das zu bedeuten, wenn sich die Kapitalseite derart politisch präsentiert? Sind Unternehmen neue Verbündete im Kampf gegen rechts? Und wie glaubwürdig ist der Kampf für die Demokratie und gegen den Faschismus?
Bevor wir dazu kommen, wollen wir zunächst darauf hinweisen, dass am vergangenen Wochenende die neue Folge von Wohlstand für alle Literatur erschienen ist. Darin sprechen wir über das Antikriegsstück Mutter Courage und ihre Kinder von Bertolt Brecht. Dabei geht es sowohl um Staatskritik als auch um die Ökonomie des Krieges.
Ja, und außerdem gibt es bereits 8 Folgen der Speak Easy Bar zu hören. All das ist möglich, wenn ihr ein Abo bei Patreon oder Steady abschließt. Ab 3 € im Monat könnt ihr dabei sein, da könnt ihr die Zusatzinhalte hören bzw. auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf diese Weise Wohlstand für alle unterstützt.
Lange ist es noch nicht her. Am 12. Januar wunderte sich der Wirtschaftsethiker Thomas Pschorner in der Zeit, dass die deutschen Unternehmen zu schweigsam angesichts des Aufstiegs der AfD seien, obwohl ein Erfolg der Partei den Unternehmen, die auf ausländische Investoren und Fachkräfte angewiesen sind, schadet. In der Vergangenheit gab es ja tatsächlich höchstens ein paar sehr vage formulierte Mahnungen seitens der Wirtschaftselite und tatsächlich schien es auch Anfang des Jahres so, als würde es dabei bleiben. Dann änderte es sich aber abrupt, auch sicherlich deshalb, weil dieser Plan der Remigration von der AfD so publik gemacht wurde. Und wer jetzt hin und wieder Zeitung liest, dem wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass es da eine Initiative gibt, die heißt #Zusammenland. Diese wurde von der Zeit, dem Handelsblatt, der Wirtschaftswoche, dem Tagesspiegel, die alle 4 zu Holzbrink gehören, der Süddeutschen Zeitung und dem Werbemedienunternehmen Ströer ins Leben gerufen. Daran beteiligt sind 700 Unternehmen, Stiftungen und NGOs. Mehrmals wurden doppelseitige Anzeigen in Zeitungen veröffentlicht. Außerdem ist man in den sozialen Medien aktiv.
Bei den beteiligten Unternehmen handelt es sich um bekannte Namen. Adidas, Kick, E.ON, RWE, Deutsche Bahn, Autohersteller und Banken. Der Aufruf ist recht allgemein und unverbindlich gehalten. Zitat: Die gegenwärtige Zeit erfordert eine klare Haltung. Aktuell ist es wichtiger denn je, für ein offenes und solidarisches Miteinander einzustehen. Zusammenland möchte ein Gegengewicht zu Hass und Populismus bilden und zeigen, dass Vielfalt unsere Stärke ist. Wir stehen gemeinsam für ein offenes Land, das sich mutig den Herausforderungen stellt, für ein neues Miteinander, gemeinsam stark in einem vielfältigen Zusammenland. Der Neologismus Zusammenland ist dabei natürlich ein zweischneidiges Schwert. Zwar ist es richtig, für Toleranz und Solidarität und gegen Migrationsfeindlichkeit zu werben, jedoch suggeriert dieser Slogan auch, generell ziehe man gemeinsam an einem Strang.
Im Kapitalismus gibt es jedoch Klassengegensätze. Die Interessen des Unternehmers sind andere als die seiner Mitarbeiter. Der eine will niedrige Löhne, die anderen wollen hohe, um es mal ganz simpel auszudrücken. Dennoch ist darüber hinaus ja von einem gemeinsamen Interesse zu sprechen, insofern als eine faschistische Regierung allen schaden würde. Und diese Parallelität muss man jetzt verstehen und auch aushalten gewissermaßen, um nicht zu falschen Schlüssen zu gelangen. Also wir können ja mal skizzieren, wie so ein falscher Schluss aussehen könnte, den man dann auch tatsächlich bei den sogenannten Querfrontlern antreffen kann. Das geht dann so: Wenn Konzerne gegen die AfD sind, dann ist die AfD also ein Bollwerk gegen den Kapitalismus. Ja? Wir haben ja in unserer Folge zum AfD-Wahlprogramm gezeigt, dass dem mitnichten so ist. Diese Querfront-Argumentation ist also falsch. Wir werden aber gleich sehen, dass es auch wenig hilfreich ist, sich bei den Unternehmen unterzuhaken. Und noch etwas stimmt nicht. Rechte behaupten seit einer Weile, es mache sich ein woker Kapitalismus breit. Wir werden das radikal in Frage stellen müssen.
Der Co-CEO des Werbekonzerns Streuer sagte, woher wir kommen, ist egal. Wohin wir gemeinsam gehen, ist wichtig. Vielfalt und eine offene Kultur sind nicht nur die Grundlage für uns als demokratische Gesellschaft, sondern auch die Grundlage für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Ja, das ist tatsächlich erstmal völlig korrekt argumentiert. Deutschland ist ein Einwanderungsland und hätte ohne Migration niemals zu einer der führenden Wirtschaftsnationen aufsteigen können. Das darf aber nie das einzige Argument für Migration sein, denn sonst erlaubt man damit ja auch, bei einer Rezession für Migrationsfeindlichkeit zu argumentieren, nach dem Motto, oh, jetzt sieht das mit dem Wachstum aber schlecht aus, na, da ist das Boot aber auch langsam voll. Das heißt, diese Nutzbarmachen von Migranten, die sollte man kritisieren. Gleichzeitig ist es durchaus wichtig, auch auf diese wirtschaftliche Rationalität bei der Migrationsfrage hinzuweisen. Denn von rechts wird ja häufig so getan, als seien Migrationsbefürworter weltfremde Träumer. Und da kann man ja durchaus einfach mal instrumentell entgegenhalten. Naja, wenn ihr ein Leben haben wollt, wo ihr am Lebensabend gepflegt werdet und gleichzeitig gegen Migration seid, dann seid ihr vielleicht auch einfach weltfremde Träumer. Mhm.
Auch wenn nicht namentlich vor der AfD gewarnt wird, war in einer Anzeige beispielsweise zu lesen, wir brauchen keine Alternative zur Freiheit und Vielfalt. Eine weitere neue Initiative heißt, wir stehen für Werte. Und auch sie nennt die AfD nicht beim Namen. Mit Wir stehen für Werte wollen die Chefs von Siemens, Deutsche Bahn und Deutsche Bank zusammen mit weiteren Konzernen ein Zeichen gegen, wie es heißt, Populismus, Extremismus und Rassismus setzen. Extremisten und Rassisten spalten unsere Gesellschaft, spalten unser Land, gefährden unseren Wohlstand, sagte Siemens-Chef Roland Busch. Auch hier gibt es neben berechtigtem Engagement diesen Trugschluss von einer Gesellschaft, die nicht gespalten sein darf. Dabei schafft das Kapital selbst eine Spaltung, wenn auch eine andere als die AfD. Man kann also leicht sehen, wie aus diesen Initiativen sich auch anderes ableiten lässt. Jetzt heißt es, zusammenzustehen gegen rechts. Deshalb unterlasst bitte mal den Klassenkampf. Ja. Ähnliches konnten wir zum Beispiel bei einer anderen Bedrohungslage erleben. Bei Corona tat man so, als säßen alle in einem Boot. Und deshalb sei das auch jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt für Lohnerhöhungen oder Streiks.
Und politisch wurde das unterstützt, so ermahnte Karl Lauterbach die Bahnmitarbeiter, dass sie während der pandemischen Lage bitte sehr nicht streiken sollen. Interessant ist hier ja übrigens auch eben die Wortwahl gewesen. Ja, da hieß es Extremisten und Rassisten. Das heißt, es findet eine Abgrenzung statt, die ja aber nicht nur nach rechts gemeint ist. Also wenn man den Extremismusbegriff meint, dann bezieht man sich ja häufig auf die Theorie, dass man quasi es mit zwei politischen Extremen zu tun hat, die gleichermaßen schlimm sind einerseits und die sich auch näher sind, als sie der sogenannten Mitte sind. Ja, das ist ja also quasi die Hufeisentheorie, auf die das ja oft quasi fußt, also dieser Extremismusbegriff. Und wenn man diesen Begriff so benutzt und eben nicht sagt, wir sind gegen Rechtsextremismus, gegen Rechtspopulismus, sondern ganz allgemein sagt, wir sind gegen Populismus und gegen Extremismus, dann nimmt man sich damit direkt gegen die Kritik in Schutz, dass gesagt werden könnte, oh, aber das ist ja nur eine einseitige Abgrenzung nach rechts, aber links ist doch genauso gefährlich. Das heißt, das ist auch eigentlich ein Einknicken. Der Deutsche Bankchef Christian Sewing postuliert außerdem, wir brauchen viel mehr Europa. Wir müssen diesen Binnenmarkt weiter stärken. Die Ideen von Populisten sind reines Gift für die Wirtschaft. Und dann warnt er davor, dass ein Erfolg der AfD ausländische Investoren abschrecken könnte. Dieses Argument ist einleuchtend. Tatsächlich lieben weder die Investoren noch die Kapitalmärkte größere politische Disruption mit unklarem Ausgang. Ob Scholz oder Merz oder Habeck regiert, verändert für ausländische Investoren wenig. Ein Höcke hingegen würde einer Fahrt mit der Geisterbahn gleichkommen.
So überrascht es nicht, dass im August 2023 eine Befragung des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben hat, dass von 54 Hauptgeschäftsführern von Wirtschaftsverbänden sich nur 5,7% eine stärkere Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen können. Neben weltanschaulichen Aspekten hat das nicht zuletzt auch was mit Kompetenzen zu tun. Die AfD besteht größtenteils aus Personal, das wenig Erfahrung und Expertise aufweist. Auch fehlen die wichtigen Netzwerke. Ja, man sieht ja immer wieder die AfD daran scheitern, einen einfachen Antrag zu stellen. Und dann denken die natürlich auch, oh Gott, wie wäre das, wenn ich wirklich wirtschaftspolitische Macht hätten? Wer jetzt einen Gewerbepark errichten will oder ein Einkaufszentrum bauen will, der wird lieber mit erfahrenen Politikern zusammenarbeiten wollen.
Jetzt haben wir schon gesagt, dass viele Formulierungen eher allgemein gehalten sind. Offenbar geht es manchen Führungsköpfen auch nicht nur um die AfD. Bei tagesschau.de ist zu lesen, Deutsche Bahnchef Richard Lutz berichtete von politischen Äußerungen auf internen Plattformen des Konzerns, die wir nicht gutheißen. Bei der Frage, was wir noch tolerieren und wo wir die rote Linie ziehen, haben wir die Dinge etwas verschärft, sagte Lutz. Und weiter heißt es dann, Lutz sagte, ihn hätten auch anti-israelische Proteste in Deutschland nach Beginn des Gazakriegs gegen die palästinensische Hamas alarmiert. Gut, das hat ja bekanntlich wenig mit der AfD zu tun. Und immer wieder äußern sich Firmenchefs, dass der Diskurs verroht sei oder es zu viel Populismus gebe. Und damit entsteht ja wiederum diese Illusion einer vernünftigen Mitte, ein trügerisches Bild, wie wir gleich noch zeigen werden.
Ganz konkret um die Existenz aber geht es zum Beispiel bei dem Jenaer Unternehmen Jenoptik. Die FAZ schreibt dazu, Jenoptik ist eines der erfolgreichsten ostdeutschen Unternehmen. Börsennotiert, 1 Milliarde Euro Umsatz, 4.500 Mitarbeiter. Wir sind global tätig und hochinnovativ, sagt Träger im Herbst. Also das ist der Chef. Und das sind wir vor allem durch unsere Mitarbeiter. In Thüringen arbeiten und leben Jenoptik-Beschäftigte aus 29 Ländern. Mit anderen Worten, ein Sieg der AfD würde viele dieser Beschäftigten dazu veranlassen, über ja, eine Abwanderung nachzudenken. Also die werden nicht gerne in diesem Klima leben und wahrscheinlich sind sehr viele dieser Mitarbeiter so qualifiziert, dass sie auch mit Kusshand woanders aufgenommen werden und dann wird das für das Unternehmen ein riesiges Problem. Es wird auch klar. Ein Problem, ausländische Fachkräfte anzuwerben, wenn man sagt, ja, wir haben hier eine ganz tolle Stadt. Gut, die Hälfte der Bevölkerung hat jetzt hier Rassisten an die Macht gewählt, aber sonst könnte er kommen.
Ja, gut, das wird ja in Jena jetzt gar nicht mal so sehr der Fall sein. Also ich glaube jetzt nicht, dass die AfD in Jena auf 50% kommt oder so. Also dafür ist die Stadtbevölkerung zu divers tatsächlich, zu liberal, auch zu migrantisch, würde ich behaupten, und auch zu studentisch. Also ein Fünftel der Einwohnerschaft fast sind ja Studenten. Also ist, glaube ich, das wird jetzt nicht so sehr das Thema sein. Das Ding ist aber, das ist ja, also darüber hinaus auch einfach dann nicht sonderlich angenehmes in Thüringen. So. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich auch schon von manchen so gehört, die irgendwie als migrantisiert wahrgenommen werden konnten, habe ich da auch gehört, dass sie sich wirklich Gedanken gemacht haben, ob man überhaupt in einer Stadt wie Jena studiert. Ich habe das damals nicht so ganz begriffen, weil ich ja dachte, gut, die 90er Jahre sind jetzt aber auch schon wieder eine Weile vorbei und tatsächlich habe ich in 3,5 Jahren, die ich dort gewohnt habe, keinen einzigen Nazi gesehen. Also das ist einfach nicht mehr so wie früher dort. Dennoch gilt natürlich, dass wenn man in so einem Bundesland lebt, das nicht nur aus Jena besteht, sondern man will mal mit der Region nach Weimar rüberfahren oder nach Erfurt oder sonst wohin, dann kann das schon auf dieser Regiofahrt sehr schnell sehr unangenehm werden. Und ich würde auch denken, das ist sehr, sehr realistisch, dass viele Menschen dort jetzt die Beine in die Hand nehmen werden.
Mhm. Ja, und es ist dann so wichtig, wenn solche Unternehmer auch ganz klar mal darauf hinweisen, dass dieser Erfolg auch eben auf Menschen aus 29 Ländern beruht, denn es gilt ja hier auch gegen diese ökonomische Alltagsblödheit anzukämpfen, wenn gerade dann ostdeutsche Wähler behaupten, ja, die Ausländer kommen und nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Noch deutlicher wird der Milliardär Reinhard Wirth, dessen Schraubenkonzern Wirth international 87.000 Mitarbeiter zählt. Und Wirth hat sich im März in einem Brandbrief an seine Mitarbeiter gewandt. Und der Brief begann wie folgt. Heute erhalten Sie von mir eine außergewöhnliche Nachricht, weil die Wirth-Gruppe verordnet hat, sich in allen Ländern, wo wir tätig sind, vom politischen Geschehen distanziert zu halten. In der Rückschau von Mitte März 2024 wissen wir, dass gerade in Bezug auf die AfD in der Bundesrepublik Deutschland viele Millionen Bürger protestierend auf die Straße gegangen sind, mit dem Ziel, klarzumachen, dass sie im grundsätzlichen Politiksystem in Deutschland keine Veränderung wollen. Ich schließe mich diesem Protestzug voll an und möchte auch begründen, warum.
So sympathisch das ist, fast so problematisch ist es auch. Denn es ist zwar so, dass die Demonstranten sicherlich keinen Demokratieabbau wollten. Deshalb protestierten sie ja gegen die AfD, gegen einen neuen Faschismus. Dass sie jedoch, wie wird behauptet, am grundsätzlichen Politiksystem in Deutschland keine Veränderung wollen, ist zumindest für die linken Aktivisten, die demonstriert haben, in Zweifel zu ziehen. Nur wollten sie nicht weniger, sondern mehr Demokratie, nicht weniger, sondern mehr Rechte für Asylsuchende und manche wollten auch Umverteilung und diese Forderungen wurden auch laut. Wirth macht ähnlich wie konservative und linksliberale Politiker und Medienleute aus den Protesten eine Feier des Status quo. Damit manifestiert man aber bereits herrschende Ungerechtigkeit und Ungleichheit.
Auch wenn ich da denke, dass ein bisschen was dran ist. Also ja, es gibt natürlich immer sehr viele Linke, die gegen die AfD demonstrieren, aber das können ja offenkundig nicht die Millionen Menschen gewesen sein, Nein. die wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Ein Freund von mir berichtete, der lief in Köln, in Kiel durch die Stadt und sah dann diese Demo und gerade als er vorbeilief, wurde noch gesagt, vielen Dank auch, dass die Arbeitgeber hier sind, damit nicht nur die Antifa da ist, so sinngemäß wurde dort gesagt. Ja, also da wurde ganz klar gemacht eigentlich, wir wollen hier ein breiteres Bündnis sein und eigentlich mit Linken auch nicht so wirklich was unbedingt zu tun haben. Das heißt, es ist schon, denke ich, durchaus so, dass es in Wahrheit ein Großteil derer, die dort zu diesen Demonstrationen gehen, ist, der eigentlich mit den Verhältnissen sehr einverstanden ist. Mhm. In seinem Brief unternimmt Wirth dann einen geschichtlichen Exkurs um die Unterschiede zwischen der wirtschaftlichen Situation am Ende der Weimarer Republik und der Gegenwart aufzuzeigen. Damals litten die Menschen Hunger, heute verfügen alle über mehr Wohlstand. Das ist definitiv richtig. Weiter schreibt Wirth, ich wette, dass der durchschnittliche AfD-Wähler über ein eigenes Auto verfügt und mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fährt. Im Jahr 2023 haben die deutschen Bürger 76 Milliarden Euro für Auslandsurlaubsreisen und sicher einen ähnlich hohen Betrag nochmals für Inlandsurlaubsreisen mit Sicherheit insgesamt mehr als 100 Milliarden Euro ausgegeben. Die Sparquote im Land ist hoch, die Gesundheitsvorsorge auf europäischem Niveau. Wir haben deutlich kürzere Arbeitszeiten als in vielen anderen Ländern. Stimmt, aber heißt ja nicht, dass das jetzt alles prima ist.
Darauf warnt Wirth vor der Abschaffung der Demokratie, stellt die Meinungsfreiheit heraus und erklärt, gestatten Sie mir mit meinen 89 Lebensjahren und entsprechenden Erfahrungen eine Frage zu stellen. Geht es uns in diesem Land einfach zu gut? Tatsächlich ist es eine menschliche Eigenschaft, Erreichtes als selbstverständlich anzusehen und das Erreichte in seiner positiven Wirkung gar nicht mehr zu schätzen. Nun wird man niemand wird das Phänomen leugnen, dass manche Besserverdiener sich oft ihres privilegierten Status nicht mehr bewusst sind oder nie bewusst waren und dass in dieser Schicht möglicherweise aus purem Trotz Leute rechts wählen, weil ihnen irgendwas nicht passt. Ja, das mag sein, aber dennoch ist diese Argumentation faul. Der Fahrstuhleffekt, der beschreibt, dass durch den wachsenden Wohlstand es allen etwas besser geht, der gilt ja nicht mehr. Wir haben eine Abstiegsgesellschaft. Einige fahren noch mit dem Fahrstuhl ganz nach oben, aber die meisten bleiben unten. Und sicherlich kann man mit dem Vergleich, wie Wirth ihn anstellt, deutlich machen, dass es vor 90 Jahren den Menschen wesentlich schlechter ging. Das ist aber nur wenig tröstlich, wenn das Geld für die Miete mal wieder nicht reicht. Man zum Ende des Monats kaum noch den Einkaufswagen füllen kann und man die Zahnarztrechnung nicht bezahlen kann. Wohlgemerkt, die AfD würde die Situation noch verschlechtern, aber man sollte nicht in den Chor derer mit einstimmen, die sagen, ist doch alles super.
Man sollte die neoliberale Erfolgsgeschichte, die Wirth uns auftischt, radikal in Frage stellen. Möglicherweise waren die sozialstaatlichen Errungenschaften der 50er bis 70er Jahre nur eine Ausnahme im Kapitalismus, die daher rührte, dass mit der sowjetischen Systemkonkurrenz und dem Wiederaufbau Europas politische Strategie und wirtschaftlicher Aufschwung Hand in Hand gingen. Als die Systemkonkurrenz wegfiel und die Wirtschaft schon vorher begann zu schwächeln, baute man den Sozialstaat wieder stückchenweise ab. Der Fairness halber sei gesagt, Wirth ist für seine überdurchschnittlich hohen Gehälter bekannt. Wirth müsste aber auch anerkennen, dass es vielen Menschen in Deutschland deutlich schlechter geht als seinen Mitarbeitern, auch wenn er diese mit seinem Brief adressiert.
Ja, ich muss positiv in Bezug auf Reinhold Wirth hervorheben, dass er Krawattenzwang verhängt hat für die Führungsetage in seinem Konzern.
Ja, das mit der Führungsetage ist ja noch in Ordnung. Ich hoffe nur, dass die Leute an den Fließbändern dann keine Krawatten tragen müssen, denn das kann sehr schnell sehr, sehr tödlich sein.
Ja, in der Tat. Nein, es gilt nur für die Führungsetage und ich erhebe noch was. Also ich weiß, mich braucht jetzt niemand darauf hinzuweisen, dass gelinde gesagt, Reinhold Wirth kein Fan des deutschen Steuersystems ist. Aber ich will trotzdem positiv herausstellen, weil ich da schon viele gute Stunden erlebt habe, dass er ja ein Kunstfreund ist und die Kunsthalle Wirth in Schwäbisch Hall errichtet hat. Mhm. Und er noch mehr Kunstsammlungen hat, auch die Holbein-Madonna hat er gekauft und so. Und dort gibt es sehr schöne Ausstellungen. Ich werde jetzt bald wieder hinfahren, weil da zwei Bildhauer im Vergleich gezeigt werden. Also das ist wirklich toll und war bislang sogar immer gratis. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist. Also ja, es gibt durchaus also auch diese Seiten an Wirth. Aber wir widmen uns noch kurz diesem Fazit. Da schreibt er, meine Empfehlung ist, lassen Sie uns im heutigen System unseres so wunderbaren Grundgesetzes mit unseren unterschiedlichen Meinungen, Vorstellungen und Ideen weiter zusammenleben und schätzen wir wieder, was wir haben. Eine Familie, einen Arbeitsplatz, ein Auto, eine Wohnung oder ein Haus, Urlaubsziele, absolute Bewegungs- und Reisefreiheit und die politische Vielfalt der demokratischen Parteien. Und das mag auch für Wirth-Arbeiter so sein. Jedoch ist es auch so, dass knapp ein Viertel der Deutschen sich keinen einwöchigen Urlaub leisten kann. Bei Alleinerziehenden mit Kindern sind es laut der Statistikbehörde der EU über 40%, die im Jahr nicht einmal eine Woche in den Urlaub fahren können.
Erwähnen wir, um die Bandbreite abzustecken, noch weitere Wirtschaftsleute, die gegen die AfD Stellung beziehen. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe sagte der FAZ, wenn die AfD in Umfragen bei 20% liegt, dann werden auch einige unserer Mitarbeiter sie unterstützen. Diese Mitarbeiter sollten sich prüfen, ob sie zu uns und unseren Werten passen. Wenn nicht, würde ich mich jedenfalls überlegen, ob Bertelsmann das richtige Unternehmen für mich ist. Dass zu einer Demokratie auch ein gut ausgestatteter Journalismus gehört, hat Rabe jedoch nicht besonders interessiert. Als sich nun ankündigte, dass Rabe aufhört, sprach der Deutsche Journalistenverband von einer großen Erleichterung, denn Rabe habe eine gnadenlose Kostenoptimierung betrieben.
Ein sehr wichtiger Akteur ist BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Er schrieb bei LinkedIn, Deutschland lebt von Weltoffenheit und internationalem Handel. Wir sollten daher nicht so tun, als würde eine politische Bewegung, die die Wende rückwärts zu Nationalismus beschwört, keine negativen Folgen haben für unser Land. Im Gegenteil, die AfD ist schädlich für die Zukunft von uns allen, für die Wirtschaft, für unser Ansehen und unseren Erfolg in der Welt. Sie zu wählen ist kein harmloser Protest. Es ist an der Zeit, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich entgegenzustellen. Ökonomisch, politisch und militärisch bleibt Deutschland angewiesen auf die globale Einbettung. Das ist also sehr deutlich und sicherlich auch wichtig, dass Russwurm da einige, die vielleicht doch ein bisschen kippen könnten, zur Ordnung ruft. Aber wir sehen hier natürlich auch, Russwurm ist nicht generell gegen Nationalismus. Er will ein aufgerüstetes Deutschland, das anderen Staaten Konkurrenz machen kann, möglicherweise auch ihnen etwas aufzwingen kann. Er ist nur gegen einen Nationalismus, der Deutschland auf Dauer schaden würde. Es wird tatsächlich kein seriöser Wirtschaftsexperte zu finden sein, der sagt, mit einem AfD-Sieg ginge es Deutschland besser.
Das heißt, das Kapital muss derzeit gegen die AfD sein, alles andere wäre ökonomisch unvernünftig. Das bedeutet aber nicht, dass das Kapital per se antifaschistisch ist. Die Geschichte des Neoliberalismus hat zum Beispiel immer wieder gezeigt, wie man mit rechten Regierungen, auch mit Diktaturen, paktierte, wenn es wirtschaftlich nützte. Nur zum jetzigen Zeitpunkt wäre eine AfD wirtschaftlich derart desaströs, dass es auch im Interesse des Kapitals ist, sich dagegen in Stellung zu bringen. Dass Unternehmen von Zuwanderung profitieren, wo der demografische Wandel immer mehr in die Vergreisung führt, leuchtet ein, wenngleich wir noch sehen werden, dass sich daran keine linke oder gar internationalistische Weltanschauung ausdrückt. Was jedoch definitiv merkwürdig klingt, ist in vielen Statements die Beschwörung der Demokratie. Unternehmen selbst sind nämlich an demokratischen Strukturen ja nicht interessiert, sondern wollen diese sogar bekämpfen.
Eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel wäre eine Demokratisierung der Wirtschaft. aber schon das Mitspracherecht von Mitarbeitern und Gewerkschaften wird allenfalls geduldet und man ist bemüht, dass dies nicht immer stärker ausgeweitet wird. Unternehmen sind straff hierarchisch organisiert. Es sind kleine Diktaturen eingebettet in einen demokratischen Staat bzw. die Europäische Union. Dieser demokratische Rahmen ermöglicht die nötige Offenheit und ist ja auch weniger korruptionsanfällig und sorgt für lukrative Handelsbeziehungen, weshalb deutsche Unternehmen gerade die Demokratie so sehr loben. Sie wollen aber dezidiert keine radikale Demokratisierung und sie stören sich auch nicht sonderlich an den Demokratiedefiziten der EU, in der das Parlament nur eingeschränkte Macht hat. Vor allem wollen sie ungestört ihren Geschäften nachgehen, das heißt demokratiefern agieren können.
Stellen wir uns für einen Moment vor, eine Partei wäre sehr beliebt, die sich für mehr Mitsprache auf der Arbeitnehmerseite einsetzt. Zum Beispiel hätte diese Partei vor, ein Gesetz zu verabschieden, das es Mitarbeitern eines Unternehmens erlaubt, ein Veto einzulegen, wenn das Unternehmen klimaschädliche Waren produziert. Würden dann die Wirtschaftseliten immer noch ein Loblied auf die Demokratie singen? Natürlich nicht. Also was hier mit Demokratie gemeint ist, ist eben die real existierende Demokratie, die bürgerliche Demokratie, die eigentlich die Eigentumsordnung und alles, was damit einhergeht, voraussetzt und wo dann wirklich nur noch die Frage ist, wenn das jetzt gesetzt ist, qua Verfassung, wer füllt dann die verschiedenen Positionen aus, ja, wer ist der Wirtschaftsminister, wer ist Sozialminister und sonst was, ja, die Demokratie, die hat man gerne, aber so einen emphatischen Demokratiebegriff, wie das jetzt viele Linke vorbringen würden, dass man sagt, man will auch wirklich die Art und Weise, wie wird gewirtschaftet, demokratisieren, was wird produziert, wie wird verteilt, all diese Dinge, damit will man natürlich nichts am Hut haben dort auf dieser Seite. Und was wir jetzt erleben, ist ein recht neues Phänomen. Jahrzehntelang haben sich in Deutschland die Wirtschaftsführer ja mit Wahlempfehlungen zurückgehalten. In den USA hingegen konnten wir bei den Trump-Wahlen erleben, wie die Wirtschaftselite sich ganz klar auf die Seite der Demokraten stellte, sowohl im Falle von Hillary Clinton als auch bei Joe Biden. Ob die Positionierung auch so eindeutig geworden wäre, wenn der bekennende Sozialist Bernie Sanders Präsidentschaftskandidat geworden wäre, ist hingegen mehr als fraglich. Diese Art der Polarisierung ist dem Zwei-Parteien-System geschuldet und in Deutschland vorerst nicht zu erwarten und solange eine Koalition von AfD und CDU nicht in Sicht ist, wird man sich sicher sein können, dass die AfD für die Wirtschaftselite keine Option ist.
Man wird aber vielleicht hellhörig bei folgendem Beispiel. Paul Niederstein, Geschäftsführer und Hauptgesellschafter von The Coating Company, dem ältesten Familienunternehmen Deutschlands, stellt sich ebenfalls gegen die AfD. Aber er sagte auch der FAZ, dass natürlich nicht alle AfD-Wähler rechts sind. Man fragt sich ja aber, was sind sie dann? Hier zeichnet sich etwas Bemerkenswertes ab. Man grenzt sich von der AfD, ihrem Personal und ihren Dexit-Fantasien ab, aber irgendwo scheint es doch wohl auch vernünftige Punkte zu geben. Jedenfalls ist da etwas, mit dem sich die Wähler, die ja angeblich nicht rechts sind, identifizieren können. Was eigentlich, wenn viele Unternehmer, die gerade gegen die AfD Stellung beziehen, trotzdem für mehr Abschiebung, ein strengeres Asylrecht, weniger Steuern, weniger Sozialstaat, für eine Flexibilisierung, das heißt Aushöhlung des Arbeitnehmerrechts und mehr Nationalismus sind. Also was, wenn die AfD-Programmatik nur woanders auch zu finden ist, ohne diese freidrehenden AfD-Politiker, ohne den blanken Rassismus vorgetragen und ohne europapolitische Geisterfahrten.
Anfang des Jahres wurde das Elitenpanel von der FAZ und dem Allensbach-Institut in Auftrag gegeben. Dabei werden die 485 wichtigsten Entscheider aus Politik und Wirtschaft befragt, also auch jene, die gerade an den genannten Kampagnen beteiligt sind. 78% der Entscheider sagen, die AfD ist eine ernsthafte Gefahr für das Land. Was aber erfahren wir noch? Sind die Eliten etwa links? Sind die gar woke? Ja, wir konzentrieren uns jetzt hier nicht auf andere, sondern nur auf die Wirtschaftsentscheider. Die werden nämlich getrennt aufgeführt und die Zahlen sind frappierend. 59% der Wirtschaftselite sieht die höheren Tarifabschlüsse als Problem. 92% halten den Abstand zwischen Lohn und Bürgergeld für zu gering. Und wir können 2 und 2 zusammenzählen. Hier wird nicht etwa für einen höheren Lohn plädiert, damit das Lohnabstandsgebot gewahrt ist, sondern natürlich für weniger Bürgergeld.
Richtig, 83% der Entscheider wollen Ausgabenkürzungen im Haushalt aufgrund des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu den Sondervermögen. 85% sehen die Verankerung der Schuldenbremse im Grundgesetz als richtig an. Das ist auch eine Zahl, die mich verwundert hat, weil ich doch dachte, naja, vielleicht ist man mehr so auf dieser industriepolitischen Linie, so Habeck-mäßig, man kann da doch noch mal mehr machen, wenn man die Schuldenbremse vielleicht flexibilisiert oder so. Aber nee, das soll schon eigentlich so sein. 54% halten Friedrich Merz für den besseren Kanzler. Die Spaltung im Land soll also bleiben, mit anderen Worten. Auf der einen Seite haben wenige fast alles, die andere Seite besitzt fast nichts. Dass gerade ein von Sparsamkeit getriebener Staat aber den Rechtsruck verstärkt, ist der Wirtschaftselite offenbar egal oder nicht bekannt. Adam Tooze schrieb ja schon 2023 in der Financial Times, wie die britische Erfahrung in den 2010er Jahren gezeigt hat, ist die Kombination von Sparmaßnahmen und massiver Migration ein Rezept für Fremdenfeindlichkeit. Damit eine liberale Migrationspolitik funktioniert und gefährliche Konflikte um Wohnraum und Sozialleistungen vermieden werden, sind öffentliche Investitionen unerlässlich. In diesem Punkt hat Deutschland versagt. Seit Anfang der 2000er Jahre sind die öffentlichen Investitionen netto negativ und der Wohnungsbau bleibt weit hinter den Erwartungen zurück.
Und weiter sagte er, um die Fäulnis zu stoppen, bedarf es keiner Anbiederung an den Rassismus, sondern einer Einigung aller etablierten Parteien darauf, eine Alternative zur AfD mit einem konzertierten Programm öffentlicher Investitionen in den Wohnungsbau und die öffentliche Daseinsvorsorge anzubieten. Das Kapital aber hat daran offensichtlich kein Interesse. Es ist sehr bemerkenswert, denn ich habe ja eben schon gesagt, die Idee einer Demokratisierung der Wirtschaft, die ist, kann man sich schon mal vorstellen, eher unbeliebt auf Seiten des Kapitals. Und hier haben wir es ja noch mit einer linksliberalen Fassung des Ganzen zu tun. Ja, also hier haben wir jemanden, der sagt, wir wollen einfach den Staatskredit ein bisschen ausweiten und dafür Sachen, die doch objektiv sinnvoll sind und wo wirklich niemand sinnvollerweise was gegen haben kann, die wollen wir finanzieren, damit die soziale Frage nicht so schlimm wird. Werden neue Wohnungen gebaut, dadurch wird mehr Migration möglich und das nutzt auch dem Kapital. Also immer noch total im Rahmen von, was nutzt dem Kapital, wird hier gedacht. Und selbst das ist ja offenkundig mit diesen Leuten nicht zu machen. Ja. Ja, also da will fast jeder, 85% der Leute, wollen die Schuldenbremse behalten. Also mit denen ist ja offenkundig nichts, auch nur moderat Demokratisierendes ökonomisch zu machen, von irgendwas darüber hinausgehendem, wo mal die Eigentumsordnung angetastet wird, ganz zu schweigen.
Ja, sie werden am Ende einer Modifikation der Schuldenbremse offen gegenüberstehen, wenn damit gemeint ist, dass man besser aufrüsten kann. Und vielleicht fällt dann auch noch irgendwas für die grüne Transformation ab, aber man kann davon ausgehen, es wird nicht in den sozialen Wohnungsbau fließen.
Ja, und anscheinend wird es auch nicht unbedingt den Migranten zugutekommen, denn wir können uns jetzt mal die Haltung der Wirtschaftselite zur Migration ansehen. Auf die Frage nach den Gründen für das Schwächeln der deutschen Wirtschaft wird gleich auf Platz 3 der Mangel an Fachkräften genannt. Da könnte man nun voreilig zum Schluss kommen, dass alle für mehr Migration sind und das Gegenteil es war. 65% der Befragten halten die Flüchtlingspolitik für nicht richtig. Und zwar nicht in dem Sinne wie wir, dass man sagt, das ist aber noch viel zu repressiv, da wird schrecklich mit den Menschen umgegangen, das ist ja unwürdig, sondern ganz umgekehrt, 70% halten die Grenze für die Aufnahme von Flüchtlingen für erreicht, 76% sagen sogar, die Flüchtlingszahlen gefährden den sozialen Frieden.
Ja, und jetzt, was mich tatsächlich sehr überrascht hat, 82% der Wirtschaftselite glaubt an den Pull-Faktor, dass also die Flüchtlinge wegen der hohen Sozialleistung nach Deutschland kommen. Und deshalb sind sogar 66% für eine Kürzung von Sozialleistungen für Asylsuchende und 70% wollen, dass der Staat vor allem Sachleistungen statt Bargeld verteilt. Kurzum, die Bezahlkarte wird bei Deutschlands CEOs sehr beliebt sein und vermutlich noch gar nicht weit genug gehen. Das heißt, der Rechtsruck kommt nicht erst, er ist schon da. Also diesen woken Kapitalismus gibt es höchstens bei LinkedIn oder beim OMR-Festival, um sich weltoffen zu maskieren. In einem hochinteressanten Artikel in der Berliner Zeitung schrieb Inga Solti kürzlich, es war Theodor W. Adorno, der einmal schrieb, er habe weniger Angst vor der extremen Rechten als vor der rechten Radikalisierung der Mitte, vor der Rückkehr des nationalistischen, autoritären und faschistischen in der Sprache der Demokratie. W. Wer heute glaubt, die Rechte am besten mit ihren eigenen Waffen schlagen zu können, von der Übernahme ihrer Migrationspolitik, ihres Kulturkampfes und ihrer Begriffe und Politikmittel aus dem Zeitalter der Katastrophen, der betreibt ihr eigentliches Geschäft. Kurzfristig mögen die Umfragewerte der AfD infolge der Skandalisierung der Machenschaften ihres Spitzenkandidaten für die Europawahl heruntergehen. Langfristig mag man sich in der AfD zurücklehnen, weil man weiß, rechts wirkt.
Und das sehen wir an allen Ecken und Enden, dass Solti da mit dieser Diagnose völlig recht hat. Man sieht das in Talkshows, wenn Maybrit Illner einen Haufen Politiker um sich versammelt und die dann der Reihe nach fragt, wer jetzt eigentlich am besten abschiebt. Hm. Also der Entschluss, es muss mehr abgeschoben werden, der ist bereits gesetzt und hinter denen wird auch nicht zurückgegangen. Oder denken wir an die FDP, die ja plakatierte Migrationssteuern, sonst tun es die Falschen. Ja, also die werden bitte sehr draus gehalten, die Migranten und die Flüchtlinge, aber von den Richtigen. Ja, nicht, dass es die Falschen tun. Also die Schweinereien, die macht man am besten immer noch selbst, klar. Und wenn das die Politik ist, da weiß dann auch die AfD, gut, das haben wir ja selbst eigentlich mitverantwortet, dass so weit nach rechts gerückt wurde. Und das kann man durchaus auch wieder für sich als Propaganda nutzen.
Ja.
Wie stark die nationalen Tendenzen geworden sind, zeigt sich auch daran, dass laut Allensbach-Umfrage 88% der Wirtschaftsentscheider sagen, Deutschland muss kriegstüchtig werden. Also das, was an rechter Politik vom Kapital gefordert wird, kann anscheinend einfach besser ohne die AfD umgesetzt werden. Diese Partei ist tatsächlich zu unseriös, sie hat schlechte Manieren und in Fragen wie dem Klimawandel ist man derart schief gewickelt, dass das Kapital Angst haben muss, falls diese Amateure irgendwann einmal das Sagen haben sollten.
Ja, die wollen ja auch nicht zurück zum Gold oder so. Also die genau. Wirtschaftselite in Deutschland ist ja nicht verrückt geworden. Insofern wollen die Abstand halten. Ja.
Die haben ein sehr instrumentelles Verhältnis zur Politik. Die sollen ihnen einfach ihre Geschäfte bestmöglich ermöglichen. Und da sind irgendwelche Dexit-Fantasien oder so einfach doof. Aber das sollte einen nicht dazu führen, das Engagement der Unternehmen falsch einzuschätzen. Generell bewegt sich die Gesellschaft und die Wirtschaftselite weiter nach rechts. Und das wird nur durch zwei Phänomene überdeckt. Erstens durch den Protest gegen die AfD, zweitens durch die größere Toleranz hinsichtlich der Lebensstile. Um das etwas überspitzt zu definieren, es wird immer weniger eine Rolle spielen, ob ein CEO männlich, weiblich oder divers ist, ob er sich beim Outfit an ESC-Kandidaten orientiert oder wie Wolfgang rumläuft, und auch die Herkunft wird nicht mehr derart entscheidend sein.
Ja, ich sehe heute aus, als sei ich den ganzen Tag nur auf dem Golfplatz unterwegs, ne?
Oder wie beim OMR-Festival.
Dabei wäre mir nichts langweiliger. Naja, das bedeutet jedoch nicht, dass diese neue bunte Führungsspitze sich mehr für eine humane Asylpolitik, für bessere Löhne, für mehr betriebliche Mitbestimmung einsetzt. Sie wird gewiss Abstand zu Faschisten pflegen. Und da kann man ja auch schon mal froh sein, immerhin das. Zumindest auf Deutschland bezogen wird das sein. Aber mehr ist eigentlich nicht zu erwarten. Deutschland hat sich natürlich auch verändert und das spiegelt sich in diesen Äußerungen auch wieder, die man da jetzt sieht in den Zeitungskampagnen. Von knapp 30% der in Deutschland Lebenden haben etwa diejenigen selbst oder ein Elternteil keinen deutschen Pass. Ja, also wir leben in einer Gesellschaft, die sehr stark von Migration geprägt ist. 2020 waren von den Kindern unter 5 Jahren 40% entweder Migranten oder wurden von mindestens einem ausländischen Elternteil geboren.
Bevor die Nazis an die Macht kamen, lag der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung bei 1,2%. Nur in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg kam er mal auf 2%. Die Situation heute ist eine gänzlich andere und folglich ist rechte Politik heute anders, fast möchte man sagen, bunter. Es ist erfreulich, wenn sich CEOs gegen die AfD positionieren, aber damit werden sie ganz sicher nicht zu unseren Verbündeten.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!